Du unser Vater, im Namen Christi Jesu möchten wir die Gnade rühmen, mit der du uns begnadigt hast und mit den Segnungen in den Überhimmel. Und dass wir von dir als deine Kinder Bittende sind, dass du unsere Herzen und Gedanken füllst und lenkst durch diesen Tag. Dass das Wort, das uns angeboten wird, auch zur Lebenskraft werde, hinein in das Leben des Christus, in die Umgestaltung, in das Bild seiner Herrlichkeit. Wir danken dir, dass wir einen Bruder haben, der uns das Wort heute austeilen will. Ja, auch wir sind das Tempel des Heiligen Geistes. Und als solche, Vater, bringe du uns zum Ziel. Richte unser Sinnen und Trachten nach dem, was droben ist, aus. Immer mehr anschau die Herrlichkeit des Christus, damit wir umgestaltet werden, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit wachstümlich, dass wir passend gemacht werden für unser Losteil droben im Licht. Dir über allem deine Vervollständigung, dir sei die Herrlichkeit, hinein in die Äonen der Äonen. Ja, gib dem Bruder Gnade, das Wort so auszuteilen, dass es zum Wachstum führt. Amen.
Amen. So, guten Morgen, liebe Geschwister, noch einmal. Nun machen wir ernst mit dem Psalm 30. Und heute Morgen möchte ich ihn also auslegen. Es sind 13 Verse. Ich glaube nicht, dass wir es ganz schaffen. Ich lasse den Vers 11 und 12 weg und dann am Schluss noch ganz kurz den Vers 13 und hoffe nun inständig, dass ich es schaffe, in der angebotenen Zeit Ihnen den Psalm auszulegen. Nun muss ich etwas vorausschicken. Man hat mir gesagt, ich wäre beim ersten Abend mal laut, mal leise gewesen. Ich weiß, das ist eine kleine Unart von mir, aber ich merke das oft gar nicht. Also eine Fistelstimme habe ich ja nicht, ja. Also wenn ich dann mal zu leise werde, dann müsste ich mir das einfach sagen. Und wenn jemand sagt lauter, dann ist das ja keine schlimme Sache, sondern sie sollen ja hören und nicht, ja, auch wenn man gut hört, noch ein Hörgerät brauchen, das wäre schlimm. Also, ich will mich bemühen, auf der gleichmäßigen Ebene zu bleiben. Und wie gesagt, wenn ich mal abfallen sollte, dann melden Sie sich. Nun haben wir, ich lese Ihnen nachher dem Psalm 30 nochmal vor. Nun habe ich gesagt, es ist ein Einweihungslied. Das ist richtig. Und habe auch gesagt am ersten Abend, das ist ein eigenartiges Einweihungslied eines Hauses. Gemeint ist der Tempel, den David vorbereitet hat. Es ist ja ein Psalm von David und den dann Salomo baute. Aber da steht nichts von einem Tempel drin. Nicht? Wir sagen ja, wie ich Ihnen das am Dienstagabend schon sagte, wenn hier ein Haus, eine Schule, sagen wir mal, eingeweiht wird, dann wird über die Schule gesprochen, was da alles für tolle Sachen veranstaltet werden sollen. Aber davon steht in dem Psalm nichts, was in dem Tempel da veranstaltet werden soll. Aber es steht etwas anderes drin. Das Wesentliche, was ein Tempel ausmacht, nämlich Sühnung zu sein für die Sünden, darüber berichtet jener Einweihungspsalm in dem Psalm, in dem er über das Sündopfer spricht, nämlich über das Sündopfer aller Sündopfer, nämlich über Jesus. Und damit weist Paulus David weit hinaus in die Zukunft, wo dann Jesus als das vollkommene Opfer den neuen Weg eingeweiht hat zum Vater und Sühnung getan hat, nicht nur auf dieser Erde, sondern auch im oberen Heiligtum, wo er nun seinen Liturgendienst tut, der Versöhnung als Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Und das ganze Erlösungswerk war dann abgeschlossen, nicht nur als er in das obere Heiligtum hineinging, nach der Auferstehung natürlich und nach der Himmelfahrt, sondern als er vor dem Vater erschien. Und da steht 9, Hebräer 9, Vers 24. Dann hat er ihn an anderer Stelle jetzt begrüßt als Priester nach der Ordnung Melchisedeks. So, dann war alles abgeschlossen, dann wurde er intronisiert und dann kam auch sehr bald darauf, 10 Tage später, nach Himmelfahrt, Pfingsten, dann wurde der Geist ausgeschüttet. Sie können das teilweise in Hebräer 9 und 10 nochmal nachlesen und auch ab 7 schon und andere Stellen, Hebräerbrief, sprechen ja genau über dieses Thema. So, das wollte ich zum Anfang noch sagen. Wir haben jetzt hier einen Messias-Psalm vor uns. Ich kann nur sagen, par excellence, einen Messias-Psalm ganz besonderer Art. Nun geht's gleich los und ohne große Vorrede fängt der Psalm dann auch schon, geht er voll hinein in das Versöhnungswerk. Doch zuerst noch einmal Psalm 30, dass wir das nochmals vor Augen haben. Psalm 30, ein Psalm, ein Einweihungslied des Hauses von David. Ich will dich erheben, Herr, Jahwe, Jehova, denn du hast mich emporgezogen und hast nicht über mich sich freuen lassen, meine Feinde. Herr, mein Gott, zu dir habe ich geschrien und du hast mich geheilt. Herr, du hast meine Seele aus der Scheol herausgeführt, also aus dem Totenreich, hast mich belebt aus denen, die in die Grube hinabfahren. Singet Psalmen dem Herrn, ihr seine Frommen, eigentlich sind das die Gnadenträger, die Chassidim, und preiset sein heiliges Gedächtnis. Denn ein Augenblick ist in seinem Zorn, Leben in seiner Gunst, am Abend kehrt Weinen ein und am Morgen ist Jubel da. Ich zwar sagte in meinem Wohlergehen oder auch Sorglosigkeit, ich werde nicht wanken ewiglich. Herr, in deiner Gunst oder in deinem Wohlgefallen hattest du festgestellt meinen Berg. Du verbargst dein Angesicht allerdings, ich ward bestürzt. Zu dir, Herr, rief ich und zum Herrn flehte ich. Was für ein Gewinn ist in meinem Blute, in meinem Hinabfahren in die Grube. Wird der Staub dich preisen, wird er deine Wahrheit verkündigen. Höre, Herr, und sei mir gnädig, Herr, sei mein Helfer. Meine Weglage hast du mir in einen Reigen verwandelt, mein Sacktuch hast du gelöst und mit Freuden mich umgürtet. Auf dass meine Seele dich besinge und nicht schweige. Herr, mein Gott, in Ewigkeit werde ich dich preisen. Dich werde ich erheben, Herr, denn du zogest mich empor, das heißt auch, du befreitest mich. Wenn jemand von dem Herrn eine Problemlösung bekommen hat, ein großes Lebensproblem wurde gelöst, und ich erinnere mich noch an Adolf Heller, wie er sagte, aus der Krisis in die Lysis. Nicht? Das wissen alle, aus der Krise in die Lysis die Lösung. Habe ich öfters von ihm gehört. Ja, wenn es so gegangen ist, wenn ein großes Problem meines Lebens gelöst ist, dann erhebe ich den Herrn und freue mich, dass er mir geholfen hat. Und erhebe ihn hoch in meinem Leben. Und so ist es auch bei Jesus. Nachdem er ihn befreit hat, herausgezogen hat aus der Tiefe, lobt er ihn über alles, können wir auch im Psalm 22 nachlesen. Du zogest mich empor. Dort steht ein Wort. Aus diesem Wort wird auch das Wort Eimer gebildet. Es gibt da zwei Stellen, Sie können das mitlesen oder mitschreiben oder nachhören. Das eine steht in 4. Mose 24, 7, der Eimer, und dann als Schöpfeimer in Jesaja 40, Vers 15. Das hat mit Wasser zu tun. Und jetzt müssen wir hinzunehmen zu unserer Auslegung den Psalm 18, und dazu gehört auch fast textgleich 2. Samuel 22. Und da heißt es im Psalm 18, Ströme Belials erschreckten mich. Ja, da war er da unten, in der Tiefe, in den Wassern, und da erschreckten ihn die Ströme Belials des Bösen. Und dann heißt es, wie Gott ihn herauszog aus der Tiefe, das ist der Auferstehungspsalm. Ich liebe diesen Psalm und diese Verse über alles. Er streckte seine Hand aus von der Höhe, das ist der Vater. Er nahm mich, er zog mich heraus aus großen Wassern. Das waren die Wasser der Tiefe, die Gerichtswasser der Tiefe. Er war gefangen im Ozean der Tiefe. Er war im Herzen der Erde. Und da ist uns der Prophet Jona ein Vorbild, denn Jesus sagt in Matthäus 12, Vers 40, Gleich wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird auch der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Und wenn Sie Jona 2 aufschlagen und nachlesen, dann können Sie entdecken, wie er da sagt, mich umschlang die Tiefe und die Wasser und das Seegras und ein unglaublich tiefer Psalm, ein tiefes Gebet, das niemals Jona so erlebt hat. Er war in dem Bauch des Fisches und da hat's natürlich so was sehr unangenehm drin, das ist ja klar. Aber da redet er von Dingen des Wassers und der Tiefe und der Ströme des Herrn, die ihn umflossen haben. Das war dort in der Tiefe, wo Jesus war, im Herzen der Erde. Und da zog ihn nun der Vater heraus und die Auferstehung war geschehen. Du zogest mich empor. Wie einen Schöpfeimer, sage ich einmal, den man aus den großen Wassern herauszieht. Und es freute sich mein Feind nicht über mich. Nicht Jesus hat ja Feinde gehabt, ist ja nichts Unbekanntes. Wieder Psalm 18, da heißt es in Vers 18, sie waren mächtiger als ich. Das beschreibt er in den Versen 18, 19, 49. Meine Feinde waren mächtiger als ich. Und da gibt es noch eine Stelle in 2. Korinther 13, Vers 4, wo es heißt, Jesus wurde in großer Schwachheit gekreuzigt. Nicht in großer Sünde, in großer Schwachheit. Er wurde ganz schwach gemacht. Also zusammengebrochen ist, kennen wir ja. Was in Jerusalem in der Via Dolorosa war, der weiß das. Da wird irgendeine Stelle gezeigt, wo Jesus dann zusammengebrochen ist. Oder Jesaja 53, Vers 10. Es gefiel ihm, dem Vater, wohl, ihn zu zerschlagen. Um der Sünde willen natürlich. Oder Hebräer 2, Vers 6, Psalm 8, Vers 6. Also diese Stelle, Psalm 8, Vers 6, wird in Hebräer 2, Vers 6 zitiert. Jesus wurde, manche übersetzen, ein wenig unter die Engel erniedrigt. Das ist sicherlich nicht ganz richtig. Ich glaube, die bessere Übersetzung ist, er wurde für kurze Zeit unter die Engel erniedrigt. Jesus wurde massiv unter die Engel erniedrigt. Auch unter die Finsternisengel. Bis zu einem gewissen Grad. Jesus wurde sogar in die Hand des Feindes gegeben, für kurze Zeit. Hart hat mich der Herr gezüchtigt, so steht es im Psalm 118, Vers 18. Aber dem Tode hat er mich nicht überlassen. Er wurde zwar in den Tod gelegt und er wurde nach Psalm 49 für eine kurze Zeit vom Tod geweidet, aber überlassen wurde er nicht. Und das zitiert insbesondere dann das Neue Testament, Apostelgeschichte 2, Vers 27 und nochmal 13, 35, dass er zwar in den Tod gegangen ist, dass er ihm aber nicht überlassen worden ist. Der Feind konnte sich nicht über ihn freuen. In zwei Dingen konnte er sich nicht über ihn freuen. Er konnte sich nicht freuen, weil Jesus nicht gesündigt hatte. Nicht wahr? Das ist ja die Freude des Feindes, wenn er uns zum Sündigen bringt. Wenn er uns verführen kann, das macht ihm richtig Spaß, würde ich mal sagen. Wenn er uns einen Stolperstein hinlegen kann, irgend so ein Seilspann, wie wir das früher als Kinder gemacht haben, dass dann jemand drüber stolpert, haben sie uns richtig gefreut. Wenn da nichts Schlimmes passiert ist, war es ja gut. So freut er sich, der Feind. Der freut sich, wenn du und ich, wenn wir fallen. Aber der Böse konnte sich über Jesus nicht freuen. Ganz im Gegenteil. Auf Golgatha wurde er ganz entmachtet, der Feind. Ganz entmachtet. Das steht in Kolosser, im Kolosserbrief, in Kapitel 2, in den Versen 14 und 15. Gott hat die Mächte alle ausgezogen. Ich würde ja sagen, bis aufs Hemd, ja. Hat sie alle ausgezogen. Sie haben keine Macht mehr. Wisst ihr, und das ist ja auch gerade das, was uns so frohstimmen und freudig macht, dass wir vor dem Feind keine Angst mehr haben müssen. Da sind unsere Missionare hinausgegangen in diese Götzenorte, wo die Dämonen herrschten und haben denen ihre Stelen und ihre Säulen und ihre, wie heißt die Totempfähle, haben die abgehauen. Nur stellen wir sie heute im Westen wieder auf. Nicht? Sind sie mal in Baden-Baden da in der Kirche gewesen, eine Autobrandkirche. Steht außen in der Kirche so ein Totempfahl da. Und das muss man auch sagen, die Dämonen sind mitgekommen, wie man dann die Totempfähle mitschleppte in den Westen. Und das hat die Liebenzeller Mission ja erfahren, dass diese Dinger irgendwie doch noch ihre Macht ausübten. Dann haben sie das Ganze irgendwo in ein Museum gesteckt, damit es nicht da am Versammlungsraum in der Nähe war. Trotzdem, wir haben keine Angst mehr vor ihnen. Sie sind besiegt. Sie sind besiegt. Der Satan ist besiegt. Was für ein Wunder. Auch wenn heute noch viel, viele unsere Geschwister auch attackiert werden. Vom Feind, auch von Dämonen, auch eine, ich will nicht sagen Besessenheit, aber eine Bedrängnis durch die Dämonen, das wissen wir, dann dürfen wir immer wieder sagen, Jesus ist Sieger, er hat sie alle besiegt, wir brauchen keine Furcht vor ihnen haben. Wie es Petrus sagt, widersteht dem Teufel und er flieht vor euch. Das ist ein wunderbares Wort. Im Psalm 118, Vers 17 steht nun das Wort, ich werde nicht sterben, sondern leben. Dazu müssen wir natürlich die neutestamentlichen Stellen dazunehmen, das wiederum steht geschrieben, er ist schon gestorben, aber er ist nicht für immer gestorben, er ist nicht im Tode geblieben, sondern er lebte. Er war für 3 Tage und 3 Nächte im Tode, das stimmt. Aber seither und vorher lebte er, lebt und wird weiter leben. Er wurde im Tode nicht ausgelöscht, sondern der Vater hat ihn erhalten. Also noch einmal, es ist das Ziel auch des Feindes mit uns, dass er uns verführt. Und deshalb gibt es in Epheser 6 die berühmte Stelle über die Waffenrüstung Gottes. Zieht nun an, die ganze Waffenrüstung Gottes. Da wird sehr viel darüber gepredigt. Ich weiß, die Brüder haben das immer wieder auf dem Thema. Ist wichtig, den Glauben und die Rettung, Helm des Heils und die Wahrheit und vieles andere, was dort geschrieben ist. Nicht der Feind, der schießt seine feurigen Pfeile ab. Steht dort auch. Das sind all die Angriffe des Feindes und die Versuchungen. Jetzt kommt mein Glauben, meine Treue, meine Hingabe und so lösche ich die Pfeile aus. Das sind die Realitäten des Tages, das sind die Realitäten unseres geistlichen Lebens. Vers 3. Herr, mein Gott, zu dir schrie ich, und du heiltest mich. Ja, hat Jesus zu Gott geschrien. Wo gibt's denn sowas? Oh ja. Hebräer 5, Vers 7. Der in den Tagen seines Fleisches, da er sowohl Bitten als Flehen zu Gott brachte, mit lautem Geschrei und mit Tränen. Jesus führte einen intensiven Gebets Kampf möchte ich nicht sagen, ein Gebetsringen mit dem Vater. Er war ganz eins mit ihm. Das hat er nicht umsonst gekriegt. Das war eine harte Arbeit für ihn. In den Nächten aufstehen, in der Frühe aufstehen und auf den Berg gehen und zum Vater rufen und schreien. Dann morgens schon den neuen Tag mit ihm durchkämpfen, die Führung erhalten, sich zeigen lassen, was er tun soll, er tut ja oder tat nie etwas anderes, als was er den Vater tun sah. Das war das Ringen des Sohnes auf dieser Erde. Und dann brachte er ihm wegen der Anfechtung von außen, die auf ihn hereinprasselte, wenn Satan ihn versuchte, in den Tagen seines Fleisches ein hartes Schreien zu dem, lautes Schreien zu dem Vater. Das Leben des erniedrigten Gottessohnes war ein ständiges Rufen zum Vater. Denn es war ja eine unvorstellbare Erniedrigung für ihn. Er kam aus der Herrlichkeit droben und jetzt auf diese Erde mit ihrer Sünde und ihrem Dreck. Das können wir alles nicht nachvollziehen, diese intensive geistliche Arbeit. Nicht, da darf ich fragen, und wir. Wir merken langsam, dass die Herausforderung unserer Tage stärker wird. Und wir? Leben wir weiter so? Und da wollen wir auch mit intensiver Gebetsarbeit und mit Begegnung mit unserem Gott unseren Weg weitergehen. Psalm 18, Vers 7. Dann schrie er aus der Tiefe des Totenreiches oder der Scheol oder Elberfelder altes Scheol. Aus der Tiefe der Scheol, aus der Tiefe des Totenreiches. Und er hörte aus seinem heiligen Palast. Kann auch Tempel heißen. Aus seinem heiligen Palast. Seine Stimme und sein Schreien. Und nun kommt die Antwort. Und er heilte mich, mich Jesus, aber übrigens mich auch, wenn ich ihn angenommen habe, wenn ich die Vergebung durch sein Blut, durch sein Opfer habe, dann hat er mich geheilt von allen meinen Sünden. Ja, musste denn Jesus geheilt werden? War er denn krank? Lesen wir Jesaja 53, Vers 3. Jesaja 53, Vers 3. Dort steht Folgendes. Er war verachtet, eine Prophetie auf Jesus. Er war verachtet und verlassen von den Menschen. Ein Mann der Schmerzen. Ja, wenn man schmerzt, dann ist man doch ein bisschen krank. Und er leidet und mit Leiden vertraut. Es kann auch Krankheit sein. Und wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn für nichts geachtet. Vers 4, für wahr, er hat unsere Leiden getragen und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Und wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Jesus war ein Mann der Leiden und Schmerzen. Sicherlich hatte er nicht solche Krankheiten wie wir, Grippe, Krebs und was es da alles gibt. Aber er litt unter dem, was auf Erden vorfand. Und dann litt er unter großen Leiden und Schmerzen auf Golgatha. Da wurde er zuerst gestäubt, das heißt, er wurde zuerst gegeißelt mit diesen Knochenstückchen oder Eisenstückchen in diesen Striemen drin. Na, da ist man doch krank anschließend. Wenn der ganze Rücken gepflügt ist, ein Psalm sagt sogar, dass Pflüge auf seinem Rücken gepflügt hätten. Einer von den Aufstiegspsalmen da ab 120. Ich meine, es wäre 129. Da ist man krank. Und dann zeigt er ihnen später, wie auferstanden war, seine Nägelmale und seine Wundmale. Und der Thomas durfte seine Hand in seine Seite legen, die durchstochen war. Jesus musste von den Striemen geheilt werden, aber noch mehr, Jesus musste vom Todesleiden geheilt werden. Er musste da unten im Totenreich oder im Weg auf ins Totenreich die Sünden ablegen. Da gibt es ein Wort in Micha 7, Vers 19. Du hast meine Sünde abgelegt im Meer, wo es am tiefsten ist. Nicht wahr? Sein Arzt war der Vater selbst, der heilte ihn, indem er ihn errettete natürlich. Und was steht in Lukas 4, Vers 23? Arzt, heile dich selbst. So in den besseren Übersetzungen. Arzt, heile dich selbst. Ja, Jesus musste geheilt werden. Und Gott heilte ihn natürlich auch. Und nun geht es weiter, Vers 4. Herr, Yahweh, du holtest mich hinauf oder ließest mich aufsteigen aus dem Totenreich, aus der Scheol, nämlich meine Seele. Und du belebtest mich von meinem Hinabsteigen in die Grube. Jetzt wird's ganz, ganz, ganz deutlich. Wieder ein Blick in die Geschichte des Sohnes und diesmal in die Grube. Lesen Sie doch einmal von Adolf Heller, Aufenthaltsräume der Toten. Das ist wieder aufgelegt worden in dem Heft Geheimnisse um Totenauferstehung, letztes oder vorletztes Jahr, neu aufgelegt im Paulus Verlag. Da ist auch der Artikel von Adolf Heller drin, Aufenthaltsräume der Toten. Und dort ist auch der Artikel über die Grube drin. Ein tiefer Ort unten im Totenreich. Dort in der Grube war er. Dort war die Seele Jesu, denn sie war die Sündenträgerin. Nicht, dass Jesus gesündigt hätte, sondern er lud die Sünde der Welt auf sich. Und diese Seele war im Totenreich. Als Jesus starb, ging die Seele zunächst zum Vater, er nahm sie in Empfang und gab sie dann als Lösegeld an Satan und dieser an den Tod. Der Tod nahm sie hinab ins Totenreich und dort war sie in der großen Tiefe. Ich werde nachher noch den Psalm 88 zitieren, dort können Sie etwas darüber nachlesen. Die Seele Jesu wurde an vieler Stadt anstelle von vielen Seelen gegeben. Ja, dort unten litt sie im Totenreich die Seele Jesu und dann holte ihn der Vater wieder heraus. Das heißt es, er belebte mich aus den Toten. Die blieben alle drunten. Ein paar Ausnahmen gibt's allerdings, sage ich gleich. Die blieben alle drunten, aber die Seele Jesu stand auf. Er wurde belebt, erlebt. Im Hebräischen, das ist ein Piel, das ist noch ein stärkeres Wort wie ein normales Leben. Er wurde neu belebt. Er macht ihn lebendig. Er ließ ihn auferstehen. Geist, Seele, Leib wurden, Anführungszeichen, wieder vereinigt. Und Jesus erhielt einen Zwischenleib bis zur Himmelfahrt. Und dann zur Verherrlichung beim Vater. Nicht das Totenreich oder hebräisch Sheol, griechisch Hades, ist sicherlich der Oberbegriff über das gesamte Totenreich. Dort unten, hier unten, irgendwo unter der Erde, da beginnt das Totenreich, wo weiß ich nicht, aber immerhin unter der Erde. Es hat Kammern, Orte, Stockwerke, grauenhafte und weniger grauenhafte Teile, und ein Teil davon ist die Grube. Jetzt kommt der Psalm 88, Vers 6, Vers 7, Vers 16. Dort in der tiefsten Grube war Jesus. Ach, Jona spricht da, rufe, und ich war in der Grube. Natürlich Jona selber nicht, sondern im Bilde jetzt gesprochen auf unseren Herrn Jesus Christus. Dort waren die Ströme und die Wellen, die ihn niedergedrückt haben. Auch in Klagelieder 3, Vers 55 bis 57 können Sie nachlesen. Aus der tiefsten Grube, ja, dort war Jesus. Und daraus hat Gott ihn befreit. Da sind auch Menschen drin, je nachdem. Und da gibt es dieses wundervolle Verheißungswort in Sacharja 9, Vers 11, dass die Gefangenen in der Grube oder aus der Grube befreit werden. Das ist Erlösung, Verkündigung. Jawohl, du wirst nicht ewig dort bleiben. Du hast auch eine Chance. Oder nein, nicht eine Chance, du wirst frei werden. Auch wenn es noch durch die großen Gerichte geht. Aber dort ist dir schon die Freiheit verheißen. Oder Psalm 103, Vers 2 bis 4. Der dein Leben erlöst aus der Grube. Ja, wir haben es schon hinter uns, wenn wir Jesus angenommen haben, wenn wir ein Kind Gottes geworden sind. Die anderen werden durch den Dienst seiner Heiligen das auch noch erleben in der Ewigkeit. Ja, nun Vers 5. Psalm 30, Vers 5. Singt Psalmen dem Herrn, seine Frommen. Ich sage da immer Begnadeten. Was ist ein Frommer? Ein Frommer ist ein frommer Mann. Aber dort steht eigentlich der Chassid. Das ist der Gnadenträger. Ihr seine Begnadeten. Und dank dem Gedächtnis seiner Heiligkeit. Wer ist angesprochen? Wir. Wir sind angesprochen. Wir sind begnadet, wenn wir Jesus angenommen haben. Es war seine Gnade. Begnadigt und begnadet, beides. Wir haben Gnade erfahren. Und weil wir Gnade erfahren haben, singen und spielen wir dem Herrn. Dort steht dieses Wort Samach, was ja auch Mismor dann der Psalm im Hebräischen herauskommt. Das heißt Singspielen eigentlich. Wir singen und wir spielen unseren Herzen. Unser Herz, unser ganzer Körper soll ja ein Musikinstrument Gottes sein. Habe ich am ersten Abend gesagt. David hat da Musikinstrumente gemacht. Und die heißen dann irgendwo in der Schrift auch Musikinstrumente Gottes. Und so soll unser ganzer Körper, unser Herz, ein Musikinstrument Gottes sein. Die Saiten unseres Herzens sollen klingen. Singet und spielet dem Herrn in euren Herzen Loblieder, Psalmen, Danklieder. Epheser 5, 19, Kolosser 3, 16 oder 1. Korinther 14, Vers 15 oder Jakobus 5, Vers 13. Wer guten Mutes ist, der soll Psalmen singen, Lobespsalmen, ihn erheben. Ja, das ist unsere Freude. Wir sind Gnadenträger, Begnadete, und deshalb singen wir. Ja, wissen Sie, ich hoffe, Ihnen geht's nicht wie mir. Man singt gar nicht so oft, nicht wahr? Die Dinge des Tages drücken einen nieder. Viele Themen und Probleme. Und trotzdem, alle Zeit danken für alles steht gerade in diesen Stellen, wo vom Singen und Spielen ist. In der Umgebung von Epheser 5, 19 und Kolosser 3, 16. Auch das gehört zu unserer Einübung in die Heiligkeit und Heiligung. Dass wir lernen, ihm danken, singen, spielen in unserem Herzen. Singet Psalmen. Der Psalm ist letzten Endes dieses Singspielen. Singet Psalmen dem Herrn, ihr seine Begnadeten. Oder Psalm 132, der drittletzte Psalm der Aufstiegspsalmen. Herr, lass deine Frommen, deine Gnadenträger jubeln. Oder Vers 16 im gleichen Psalm. Die Frommen werden laut jubeln. Die Frommen werden laut jubeln. Wisst ihr, das ist schön, heute Morgen Mut machen. Und ich hoffe, das auch anhält ein bisschen, bis ihr wieder wenn ihr dann zu Hause seid. Ach, den will ich schon machen, der war immer so praktisch, erzähle ich ja oft. Wenn er dann sagte, da war so eine große Konferenz, heilig, alles wunderbar, beste Vorsätze. Und zu Hause ist irgendein Streit, du kommst gerade nach Hause und irgendwas stimmt nicht. Die ganze Stimmung ist auf Null. Da möchte ich doch Mut machen, dass wir darüber wegkommen. Und dankt ihm. Ja, wir wollen ihm danken. Vielfach steht dort auch preisen, aber dahinter steht dieses Wort, wo wir eigentlich sagen müssten, besser wäre es zu schreiben, danken und in der Fußnote auch preisen. Das wäre die richtige Übersetzung. Aber trotzdem, das ist jetzt, lassen wir so stehen, aber es steht dort eigentlich danken. Ja, wir wollen ihm danken, dass der Sohn alles auf sich genommen hat, mein Leben mit Gott in Ordnung gebracht hat. Und wer die Sünden vergeben bekommen hat, der lebt als Befreiter, ohne Belastung. Ich empfinde das immer wieder als etwas unglaublich Großartiges, dass Gott mir meine Sünden vergeben hat und ich als ein Befreiter, Unbelasteter Gott gegenüber leben kann. Noch einmal, danket alle Zeit für alles, Epheser 5, 20. In allem, was ihr tut, sollen wir Gott im Dank es tun, Kolosser 3, 15, 17. So, und es geht weiter in diesem Vers 5, dass wir leben sollen, dass wir seinem heiligen Gedächtnis danken sollen. Sein Gedächtnis. Was ist das, etwas tun zu seinem Gedächtnis? Sich an Gott erinnern, natürlich. Was tun wir denn im Abendmahl? Solches tut zu meinem Gedächtnis. Steht sowohl für das Brot, den Leib, 1. Korinther 11, 24, als auch den Kelch, 1. Korinther 11, 25. Das tun wir zu seinem Gedächtnis. Tun wir das und wir erinnern uns immer wieder, auch in unserem täglichen Leben, an das, was Jesus für uns getan hat und danken ihm. Der Prophet Zacharia heißt Zacharia, aber das heißt auf Deutsch, der Herr gedenkt oder erinnert sich. Und da beginnen diese Gesichte, wo sich nun der Herr erinnert an sein Jerusalem und an sein Zion und an Israel letzten Endes. Am 24. Tag des Monats Schebat, das ist der 11. Monat. Da erging das Wort des Herrn an Zacharja. Und Schebat ist das gleiche Wort oder gleiche Stamm wie Schewet, das sind die Stämme oder der Stamm Israels. Hat schon seine Bedeutung. Da beginnt Gott sich zu erinnern an die Stämme Israels. Jetzt mache ich einen kleinen Schwenk. Das wage ich ja fast nicht zu sagen, was ich jetzt sage. Aber ich tue es trotzdem. Wisst ihr, ich tue es trotzdem. Also Sie können dann auch weghören und solche kleinen Spielchen, die müssen Sie ja nicht mit mir machen. Oder muss ich ja nicht mit Ihnen machen, Sie müssen mir nicht alles abnehmen. Da habe ich natürlich als Gematrist, das heißt einer, der auch nun die Zahlen der Bibel liebt, natürlich sofort mal reagiert. Und dann habe ich gesagt, aha, 11. Monat, 24. Tag, das sind bis zum Beginn des neuen Jahres so ungefähr 36 Jahre. Ein Jahr hat 360 Tage, 36 Tage, ein Zehntel sind also von den 2000 Jahren, die wir nun seit der Zerstörung des Tempels haben, bis jetzt ungefähr, macht das ungefähr 200 Jahre aus, nicht wahr? Und da habe ich ja dann auch aufgehört. Aber es ist trotzdem interessant, dass vor ungefähr 200 Jahren nun tatsächlich es wieder begann mit Israel nach den Napoleonischen Kriegen, also nach 1815 rum. Da hat auf einmal in Europa es wieder begonnen, dass man sich an Israel erinnert hat. Und die ersten waren die Engländer, die dort zuerst mal eine Mission und dann auch ein Konsulat einrichteten, dort noch in der türkischen Zeit von Palästina oder Israel heute. Und dann ging es so langsam nach oben und aufwärts bis zum heutigen Tag. So, und jetzt kehre ich wieder zurück. Nicht, dass Sie meinen, ich wollte mich hier mit Ihnen dann nun etwas ausrechnen, wo man vielleicht ein bisschen Probleme später kriegen konnte. Aber trotzdem ist es interessant genug. Also, wir erinnern uns an sein heiliges Gedächtnis, an das Gedächtnis seiner Heiligkeit. Und da steht etwas in Römer 1, Vers 4, und das muss ich Ihnen vorlesen. Römer 1, Vers 4. Römer 1, Vers 4. Und er wurde als Sohn Gottes in Kraft erwiesen, dem Geiste der Heiligkeit nach, durch Totenauferstehung. Aha, da ist auch ein Erinnern an seine Heiligkeit. Jesus wurde als Sohn Gottes erwiesen, als der Vater in der Kraft des Geistes der Heiligkeit dort hineingriff in das Totenreich. Und dieser Geist der Heiligkeit, so kommt er im Alten Testament vor, und hier noch einmal, gerade hier im Neuen Testament, auch in dieser alttestamentlichen Form, da musste alles verschwinden, da musste alles weggehen, als der Vater im Geist der Heiligkeit dort hineingriff in das Totenreich. Und dieser Geist der Heiligkeit war auch für uns wirksam, als er in uns die Kraft, die Auferstehungskraft Jesu wirksam werden ließ. Nicht nur im Epheser 1 steht doch etwas von der, Vers 19 glaube ich ist es, in der vierfachen Kraft, mit der Gott in uns gewirkt hat, in der er auch gewirkt hat, indem er den Sohn aus dem Toten herausgeholt hat. Es ist etwas Unvorstellbares, dass der lebendige Gott in seiner ganzen Kraftfülle auch an uns gewirkt hat, als er uns herausgeholt hat aus dem Machtbereich der Finsternis. Da sehen wir auch, was die Finsternis für eine Macht und Kraft ist. Und mit der sitzen wir uns ständig auseinander, nicht wahr? Das ist unser täglicher Kampf. Wohl dem, der sich an den Geist der Heiligkeit erinnert, an das, was Jesus für ihn getan hat und sich in ihm birgt und schützt, vor allem in seinem Namen. Denn der Name Jesus ist Macht, Herr Jesus. Das ist doch das, was wir täglich brauchen, um lebend überstehen zu können. Er wurde als Sohn Gottes erwiesen oder bestätigt, wie immer man übersetzen will. Der Geist der Heiligkeit hat ihn aus den Toten erweckt und auferstehen lassen. Daran erinnern wir uns dankbar. Und da heißt es im Psalm 18, Vers 16, wie Gott hineingriff in das Totenreich. Jetzt bringe ich Ihnen das mal ganz wörtlich. Wie alles floh
vor dem Odem,
das ist die Neshama, die auch in Adam hineingeblasen wurde, des Geistes deiner Nase. So war es. Der Odem des Geistes seiner Nase, und da heißt bei oben das Schnauben deiner Nase, so ist Gott gegenüber dem Totenreich aufgetreten und so hat er ihn herausgeholt. Was ganz, 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 ganz gewaltig ist. Vor dem Odem des Geistes seiner Nase, da hat, mit der hat er gearbeitet, der Vater. Und dann noch etwas. Wir gedenken seiner Heiligkeit, auch seines heiligen Namens. Und so tut es Israel schon lange und schon immer. Yahweh, oder ich werde es sein, das ist mein Gedächtnis, das ist mein heiliger Name. 2. Mose 3, Vers 15. Oder Hosea 12, Vers 6. Und Yahweh, Gott der Heerscharen, Yahweh ist sein Gedächtnis. Und so tut es Israel schon lange und es wird auch durch alle Finsternis hindurch, die noch auf dieses Volk zukommen wird, seines Namens nie vergessen. Und so hat es auch in den 2000 Jahren des Exils Israel des Namens seines Gottes nie vergessen. Und es wird einmal sich wieder an diesen Namen erinnern in der letzten Belagerung, die dann Jerusalem erleben wird. Und es wird dann, wenn Jesus wiederkommt, seinen heiligen Namen erheben und preisen. Vers 6. Denn ein Augenblick ist in seinem Zorn, Leben in seinem Wohlgefallen. Ich glaube, ich mache diesen Abschnitt kurz. Nicht, dein Zorn ist nur ein Augenblick. Das Entbrennen seines Zorns ist ein Augenblick. Es ist der Ausgang des Feuers seiner Liebe, sein Zorn. Gottes Zorn ist ja immer etwas Gutes, nie etwas Böses, weil in Gott nichts Böses ist, da kann auch nichts Böses sein. Der Zorn entbrennt und er entbrennt immer zum Fortschritt der Heilsgeschichte. Das ist etwas ganz Interessantes. Zum Fortschritt der Heilsgeschichte. Aber sein Wohlgefallen, sein Razon, sein Wohlgefallen, das ist das Leben. Und auch der Zorn dient nur dazu, dass das Leben ans Licht kommt. Ja, was steht in 1. Timotheus 6, Vers 13? Der Vater will alles lebendig machen oder in der anderen Lesart, er will alles ins Leben zeugen. Beides ist richtig. Wenn man alles, das ganze All ins Leben gezeugt wird, lebendig gemacht, neues göttliches Leben bekommt, das ist das Ziel Gottes, deshalb auch das Erlösungswerk. Vers 6. Am Abend wird einkehren weinen oder wird nächtigen, heißt das. Am Abend nächtig das Weinen. Und am Morgen wird Jubel da sein. Wunderbar. Der Abend ist der Beginn der Nacht. Da beginnt das Weinen auch der Frommen und der Heiligen. Besonders in Israel. Da gibt es im Psalm 59 einen Zeitbeginn. Am Abend kehren sie zurück, das sind die Feinde wie Abendwölfe. Übrigens, weil ich von den Psalmenüberschriften und ihren Zahlen gesprochen habe, die 59, die 18. Primzahl, das ist Leben und das ist Sünde. Nicht, da kommt die Sünde des Endes langsam herauf. Am Abend kommen sie wieder wie die Abendwölfe, umkreisen die Stadt, ja, jetzt beginnt die Endzeit. In der Nacht ist Weinen, die Frommen weinen in den letzten Tagen mehr als in anderen Zeiten. Und wenn dann die Nacht vorbei ist, das ist auch für uns so, wenn die Nacht vorbei ist, wenn das Dunkel vorüber ist, dann kehrt Jubel ein, ja, dann erhebt man wieder, wie im ersten Vers geschrieben, den Herrn, wir erheben ihn hoch und freuen uns, dass er uns geholfen hat. Und es wird einmal Israel sich freuen und einmal die ganze Schöpfung. Nicht, was lesen wir denn, Psalm 126? Jener berühmte Psalm, noch einer aus den Aufstiegspsalmen, 126, das ist der berühmteste fast. Die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten. Nicht, wenn das Weinen abends einkehrt, ja, wir ernten dann mit Jubel. Und wenn bei uns Weinen einkehrt, wir wollen unseren Samen doch ausstreuen, des Wortes Gottes, jedem, wie es gegeben ist, natürlich. Und Jesus selbst wieder ein Wort auf den Messias, Vers 6, er geht weinend hin, trägt seinen Samen zum Säen, so war es damals um die Zeitenwende. Und er kommt heim mit Jubel und trägt seine Garben. Das sind die Garben der Erlösten, die Jesus mitbringen wird. Vers 7. Auch das will ich zügig machen. Und ich sagte in meiner Sorglosigkeit, nicht werde ich wanken in Ewigkeit. Ja, da schluckt man erstmal, ja, kann man so etwas auf Jesus deuten. Oh ja, wenn Sie zum Beispiel Sprüche 8, Vers 30 lesen, wo dann Jesus beim Vater war, in seiner Ruhe, in seiner Sorglosigkeit und seine Lust war bei den Menschenkindern. Nicht, und wenn wir sagen würden, in Ewigkeit werde ich nicht wanken, da sind wir hochmütig. Da braucht Gott nur ein bisschen uns was schicken, so ins Leben hinein. Und dann merken wir schon, wie wir ganz groß den Mund aufgetan haben. Nein, wir können nur in der Bitte und den Bergen, Bitte zu Gott und den Bergen in dem Namen Jesu, werden wir nicht wanken und können wir unsere Sorglosigkeit leben. Ja, das dürfen wir auch, weil der Herr für uns sorgt. Aber das sind eben zwei Dinge. Auf der einen Seite sorglosig sein, aber auf der anderen Seite auch ganz intensiv mit ihm verbunden sein. Sonst ist unsere Sorglosigkeit schnell weg. Er konnte es auch sagen, weil in Psalm 2 steht, der Vater wird ihm eines Tages, der Vater, ihm alle Feinde zum Schemel seiner Füße legen. Ja, und da gibt's Verheißungen auf Jesus. Psalm 121, Vers 3, er wird nicht zulassen, dass dein Fuß wanke. Oder mein Berg steht da wie der Berg Zion. Das kommt jetzt gleich nachher. Das ist auch eine Verheißung. In Ewigkeit werde ich nicht wanken, so kann nur der Sohn sprechen. Ja, der Berg Zion steht fest und das ist das Modell auch hier in Psalm 125 steht. Ich stehe fest wie der Berg Zion und das in Kraft oder der Berg Zion wird nicht wanken, Psalm 125. So, das ist die Verheißung auf Jesus. Du wirst nicht wanken in Ewigkeit. Du darfst bei mir sorglos sein. Aber jetzt kommt etwas in Vers 8. Und da heißt es, du verbargst dein Angesicht und ich wurde bestürzt. Und da hat damals der Vater oder der Sohn mit dem Vater das ganze Erlösungswerk durchgespielt, wie es dann auch in der Bibel niedergelegt worden ist, in all dem Ringen und Kämpfen des Sohnes. Und dann heißt es ja, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und auf einmal war der Vater weg. Und das musste er durchspielen. Und wie er merkte, der Vater ist weg, wie ihm der Vater zeigte in prophetischer Sicht. Da wurde er bestürzt. So wird das sein. Wie sein ganzer Lebensweg vor ihm war, Golgatha, Bad Gethsemane. Und wie es dann ernst wurde, da war vielleicht etwas übrig geblieben, was der Sohn nicht wusste. Dass es einen Augenblick gab oder Augenblicke oder Minuten oder auch Viertelstunden, wo der Vater ganz, ganz weg war. Der sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Psalm 22. Das hat er vorher nie erlebt, aber er hatte Leben in sich selbst. Aber auch die Menschen erleben es, dass Gott sich verbirgt. Da heißt, sie werden bestürzt. Psalm 104, Vers 29. Du verbirgst dein Angesicht und sie erschrecken. Aber Gott wird sie auch wiederbeleben. Etwas Ähnliches. 5. Mose 32, Vers 20 steht das wohl. Dass Gott sich einfach verbirgt, da mit dem Ziel, wieder 5. Mose 32, Vers 36, 39, dass er die, die er zerschlagen hat, auch wieder belebt. So ist es auch beim Sohn. Er, der zerschlagen wurde, er, der von Gott verlassen wurde, der nie sündigte in dieser Geschichte natürlich, ja, er wurde wieder belebt. Dann heißt es in Vers 9 in Psalm 30, zu dir, Herr, werde ich rufen, zu Adonai, zu dem Herrn, werde ich flehen. Ja, das tat er in den Tagen seines Fleisches, tat er am Kreuz, als er Psalm 22 betete, und das tat er auch nach Psalm 18. Oder Psalm 130, aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir, Herr, höre meine Stimme, lass deine Ohren aufmerksam sein auf die Stimme meines Flehens. So rief er. Und dann hörte ihn der Herr, Psalm 18, wieder aus seinem heiligen Tempel oder aus seinem heiligen Palast. Und dann sagt er weiter, Jesus spricht mit dem Vater. Nie in Sünde, das, was jetzt kommt, das würden wir natürlich sündhaft sprechen. Jesus, nie. Da sagt er, was für ein Gewinn ist in meinem Blute? Was für ein Gewinn in meinem Hinabfahren in die Grube? Ja? Wird der Staub dich preisen? Was für ein Gewinn ist in meinem Blute, sagt er. Was für ein Gewinn in meinem Hinabfahren in die Grube? Wird der Staub vielleicht dich preisen? Jesus sagt beim Vater, was für ein Gewinn ist in meinem Blute? Nun könnte hier diese ganze Blutstheologie entwickelt werden und entfaltet werden, was das Blut Jesu alles getan hat. Ach, das kann ich heute Morgen gar nicht alles bringen. Was für ein Gewinn war in seinem Blute? Da hat Jesus sein Blut vergossen, das heißt, er hat seine Seele ausgeschüttet in den Tod, da steht es geschrieben, als Lösegeld für den Feind, als Schuldopfer für den Vater. Folge, das Blut hat uns mit Gott versöhnt und das Blut hat das Lösegeld gestellt. Er hat für uns gesühnt und hat für uns im Tod gelitten. Was ist jetzt für ein Gewinn in seinem Blute? Ich würde sagen, ein ganz großer Gewinn, weil der Vater seine verlorene Schöpfung zurückbekommt und weil Gott die Seelen, die er verloren hat, an Satan wieder zurückerhält. Ein großer Gewinn für den Vater. Alles kommt zurück. Dann wird durch das Blut alles entsündigt. Und das Blut, oder die Seele jetzt, im Bild ist das Blut, nimmt die Sünden hinab in die Tiefe, werden sie abgeladen, habe ich schon mal gesagt, Micha 7,19. Und damit löst auch Gott das Problem der Sünde durch das Blut und durch das Hinabfahren des Sohnes in das Totenreich. Und nachdem der Gewinn durch sein Blut geschehen ist, kann das Erlösungswerk, kann die Vollendung, die Zielvollendung Gottes weitergehen. Und er kann alles neu machen, kann alles neu einrichten. Oh ja, ein großer Gewinn ist durch sein Blut und sein Hinabfahren in die Grube. Und in den letzten Minuten jetzt dieser Stunde möchte ich Ihnen noch eine Frage stellen. Nein, ich stelle sie gar nicht, sondern die Bibel stellt sie. Wird der Staub dich preisen oder der Staub wörtlich wieder, wird er dir danken? Wird der Staub dir danken? Nicht, wird der Staub dir danken? Nicht eine Frage? Oder wird er gar deine Wahrheit verkündigen, dieser Dreck da draußen? Liebe Geschwister, ich lächle. Ich lächle, ganz einfach. Schauen Sie einmal. Wenn wir hier die Wahrheit verkündigen und ihm danken, dann tut das der Staub. Warum? Weil wir vom Staub genommen sind und zum Staub kehren wir wieder zurück. Ganz einfach. Preist jetzt der Staub ihn oder preist er ihn nicht? Natürlich preist er ihn. Nicht, das ist doch eine eindeutige Sache der Schrift. Vom Staub bist du genommen, zum Staub kehrst du zurück. Also wenn wir vom Staub genommen sind, dann preist doch der Staub ihn, dankt der Staub ihm und verkündigt seine Wahrheit. Wenn die Christus die Wahrheit in uns wohnt, dann verkündigen wir seine Wahrheit. Der Staub ist das Grundmaterial des Menschen und des Menschensohnes. Auf Erden natürlich und des Fleisches. Und wenn wir dann auferweckt werden, dann wird dieser Staubleib verwandelt in neue Leiblichkeit. Ist auch klar. Da gibt es etwas Erstaunliches. für den Symboliker, wie ich mal sagen darf, der gerne die Bildsprache der Bibel benutzt, etwas ganz, sag ich mal, Interessantes. Gott hat allen Staub in ein Maß gefasst. Jesaja 40, Vers 12. Und wenn Sie diesem Wort nun nachspüren, dann heißt das eigentlich, Gott hat alles in ein Drittelmaß gefasst. Allen Staub, heißt es, allen Staub der Erde hat er in ein Drittel, sein Drittelmaß gefasst. Aller Staub der Erde ist in ein Drittelmaß gefasst. Da habe ich mich natürlich gefragt, ja, wo sind die anderen Drittel? Drei Drittel gibt erst ein Ganzes. Das steht in 4. Mose 15, Vers 6. Etwas Eigenartiges. Da werden verschiedene Opfer erwähnt. Und beim Opfer des Widders, auch da können wir wieder Jesus sehen. Beim Opfer des Widders wird ein Trankopfer hinzugefügt. Und dieses Trankopfer besteht aus einem Drittel hin Wein, wieder ein Drittel. Und dazu gibt es ein Speisopfer. Und das besteht aus einem Drittel hin Öl. Das ist das Modell beim Widder, der auch Jesus darstellt. Nicht wahr? 1. Mose 12, der Widder, der Einjährige beim Passa. Oder der Widder bei Abraham und Isaak in der Opferung des Isaak in 1. Mose 22. Und Wein symbolisiert, stellt dar die Seele und das Öl stellt den Geist dar. So gibt es erst drei Drittel, so gibt es erst den ganzen Menschen Staub und Geist und Seele. Das steht auch in der Schöpfungsgeschichte. Und Gott bildete den Menschen Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase den Odem des Lebens. Steht Odem. Und der Mensch wurde zu einer lebendigen Seele. Da haben wir eine Seele. Er wurde zu einer lebendigen Seele. Und als dann Gott die Menschheit in der Sintflut vernichtete, da steht dann 1. Mose 7, Vers 22 folgendes. Er wird alles in der Flut umkommen lassen, in welchem der Odem des Geistes des Lebens ist. In seiner Nase ist, so ist es. In welchem der Odem des Geistes Lebens in seiner Nase ist. Hier hatten wir den Geist des Lebens in der Nase. Und Jakobus war es wohl, der sagte, ein Mensch ohne Geist ist tot. Und da haben wir es. Er hat ihm den Geist des Lebens hineingehaucht. Und so ist es besonders dann im Neuen Testament, nach Mensch ist ein Mensch, nach Geist, Seele und Leib. Das sind die drei Drittel. So hat es Gott gemacht. Bildlich gesprochen, ein Drittel Staub, ein Drittel Öl, ein Drittel Wein. Wenn man dem Staub, wenn man uns die Seele gibt, den Geist, dann können wir leben, den Geist des Lebens natürlich. Nicht die Wissenschaft versucht ja schon lange Leben zu erzeugen. Kann sie noch lange üben, wird es nie hinkriegen. Warum? Weil es unfähig ist, eine Seele zu geben, einen Geist zu geben. Und wenn sie ein Tier klont, dann wird es nur leben, wenn Gott dem Tier eben eine Seele und Geist gibt. Es geht nicht anders. Und da gibt es ein Wort in 2. Samuel 22, wie den Staub der Erde, gibt es den Staub der Erde. Und umgekehrt gibt es auch Daniel 12, Vers 2, die in der Erde des Staubes schlafen, die Toten. Die Erde des Staubes. Unsere Erde ist eine Erde des Staubes. Und auf der Erde ist der Staub der Erde. Das ist wichtig, auch die Umkehrung. Ich wage es nicht auszurechnen, wie viele Staubkörner es gibt. Nicht, nehmen wir das mal in die Hand, tun wir es unter ein Mikroskop und zählen mal aus. Und dann die Quadratkilometer unserer Erde und dann nehmen Sie mal, wie viel? 50 Zentimeter, das ist der Staub, und dann rechnen Sie aus, wie viele Staubkörner. Eine unendliche Zahl. Der Staub kann nicht gezählt werden. Dann gibt es den Staub des Todes. Auch das wird mit Staub bezeichnet. Und wir fahren in den Staub hinab. Auch dort ist Staub. Alles ist Staub. Die ganze Erde anscheinend ist in den Augen Gottes Staub. Und wieder ein Psalm 104, Vers 29. Spricht Gott über den Menschen. Du verbirgst dein Angesicht, sie erschrecken. Du nimmst ihren Geist hinweg. Sie hauchen aus und kehren zurück zu ihrem Staube. Eine ganz normale biblische Formulierung. Und jetzt Vers 30. Du sendest deinen Geist. Schade, dass hier die meisten mit Oden übersetzen. Dort steht tatsächlich Geist. Hoch. Du sendest deinen Geist aus. Jetzt kommt ein fantastisches Wort. Sie werden erschaffen. Das heißt, sie werden neu erschaffen, wenn sie da unten auferstehen. Da schickt er seinen Geist, keinen Engel, sondern seinen Geist. Sie werden erschaffen. Ich füge hinzu, sie werden neu erschaffen. Und weiter. Und du erneuerst die Fläche des Erdbodens. Auch das wird neu gemacht.
Welche Stelle war das?
104, 29 und 30. Und du erneuerst die Fläche des Erdbodens. Und noch 102, Vers 27, was dann auch in Hebräer 1, Vers 12 zitiert wird. Von der Erde und Himmel steht dort geschrieben. Und sie werden verwandelt werden. Sehen Sie, was da kommt? Und was da los ist? Alle diese Staubkörner, aller Staub der Erde und des Todes, die ganze Erde des Staubes und der ganze Staub der Erde, alles wird Gott erneuern, lebendig machen, neu erschaffen durch seinen Geist. Und wieder 1. Timotheus 6, Vers 13. Du wirst alles lebendig machen. Oder nach der anderen Lesart, du wirst alles ins Leben zeugen. Ja, so wird es. Alles wird das neue Leben Gottes bekommen, auch die Staubkörner. Schon unsere Brüder sagten, und ich kann mich hier nur anschließen und einreihen, sie hätten so gesagt, jedes Samenkorn, jede Eizelle, alles, was je auf diesem Gebiet produziert worden ist, wird Gott alles beleben und alles neu erleben. Bei Gott wird überhaupt nichts vergessen. Der göttliche Computer, um das einmal so zu sagen, ist 100.000 Mal besser als unsere Computer auf dieser Erde. Dann kannst du auch nicht mit dem Magnet auslöschen. Er vergisst nichts, aber er heilt alles. Nicht wahr? Wir vergessen vieles nicht, aber nur, weil wir uns geärgert haben. Aber Gott vergisst nichts. Er wird alles neu machen, alles verwandeln. Er vergisst auch nicht den Becher Wasser für einen seiner Heiligen. Auch den wird er dem, auch wenn er im Gericht sitzt, vergelten zum Guten. Ja, das ist der große Gewinn des Blutes Jesu und des Hinabfahren des Sohnes in das Totenreich. Und dass er gelegt wurde in den Staub der Erde. Ja, dass er dort war. Im Staub der Erde ist der Beweis und das Angeld dafür, dass der restliche Staub auch neu belebt wird. Und jetzt kommt der Vers 13. Ich lese den jetzt nicht mehr vor. Und ihm werden alle danken in alle Ewigkeit. Und sie werden tatsächlich seine Wahrheit verkündigen. Und sie werden tatsächlich, um mit dem Psalm noch einmal zu sprechen, seiner Herrlichkeit Psalmen singen. Und seine Ehre verherrlichen. Das ist jetzt auch eine Anleihe an Psalm 130, glaube ich. In seiner Ehre singen. Und für uns heißt es, unser ganzer Leib aus Staub, unsere Seele und unser Geist müssen zu einem klingenden Instrument und klingenden Lobesinstrument und Musikinstrument für Gott gemacht werden. Und so soll es mit uns sein. Gott möge uns Gnade geben, dass es so heute schon ist, aber dann auch erst recht in der Ewigkeit. Ja, wir werden ihm danken. Wir werden ihm Psalmen singen, wollen es heute schon tun. Und wir werden seinen Namen verkündigen, heute schon und morgen, und wollen seine Wahrheit verkündigen, heute schon und morgen, und einfach seine Erlösung preisen, die Jesus Christus getan hat, das Einweihungsopfer, nicht nur bildhaft damals im alten Tempel, aber das Einweihungsopfer für den oberen Tempel, das Einweihungsopfer für Gott letzten Endes, der damit alles zurückgekauft hat und damit in der Lage ist, alles neu zu machen, weil das Problem der Sünde gelöst ist. Gott segne uns und Gott möge auch geben, dass mein Sündenproblem, das ich immer wieder mal mit mir herumschleppen muss, weil ich eben doch von Staub bin, dass er das auch löst oder immer wieder löst. Aber wir wissen, das große Problem der Sünde ist längst gelöst. Und so lasst uns in Dank, Freude und Freiheit ihn erheben. Gott segne uns.
Wir wollen beten. Lieber Vater, wir danken dir, dass du durch deinen prophetischen Geist es David ins Herz gegeben hast, so von deinem Sohn zu sprechen. Und dass du, Herr Jesus, diesen Weg gegangen bist, wir können dir nur danken. Und wir wollen dich als Staubgeborene preisen und dich loben und rühmen, dass du uns aus dem Staub erhoben hast und erheben wirst, und dass wir die Gewissheit haben, lebendig gemacht, eins gemacht mit dir zu sein und in der Herrlichkeit der einst bei dir zu leben. Wenn du unser Leben geoffenbart wirst in Herrlichkeit, dann werden wir zusammen mit dir offenbar werden in Herrlichkeit. So hab du Dank für diese Stunde, hab du Dank für den Segen, für all das Gute, das du gibst, und schenke es, dass unser Leben ein Loblied wird, für deine herrliche Gnade. Amen.